Turned Around, der Podcast für Transformation und Turnaround Management mit Rüdiger Tippe, Michael Hetzstück und wechselnden Gästen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Turned Around Podcasts. Wir restrukturieren heute mal wieder, aber auf ungewöhnliche Art und Weise. Am Markt ist nämlich gerade ein neues Sanierungsmodell auf dem Vormarsch, das inzwischen bei so vielen Hörerinnen und Hörern unseres Podcasts auf dem Radarschirm aufgetaucht ist, dass es höchste Zeit ist, uns das hier mal genauer anzuschauen. Wir diskutieren heute über den Verkauf eines krisenbehafteten Assets an einen sogenannten Restrukturierungsdienstleister. Das löst auf smarte Weise einige Probleme der bislang üblichen Lösungswege, aber natürlich ist auch dieser neue Weg nicht ohne seine eigenen Herausforderungen und Tücken. An meiner Seite als Co-Host ist wie immer der sturmerprobte Restrukturierer Rüdiger Tippe. Hallo Rüdiger.
Ja, guten Morgen Michael.
Ich weiß, Rüdiger, dass du heute besonders gespannt auf unser Gespräch bist, denn dieser neue Trend ist auch für deine Zunft potenziell überaus relevant. Unser Scout, der uns beide und unsere Hörer in diese neue Welt einführen wird, ist der Anwalt Tobias Moser, Gründer der MR Treuhand GmbH aus München und einer der Player auf unserem heutigen Themenfeld. Herzlich willkommen in unserer Runde, lieber Tobias.
Hallo, guten Morgen Rüdiger, guten Morgen Michael. Schön, dass ich da sein darf.
Tobias, im Netz habe ich folgende nüchterne, aber wie ich finde, ziemlich intelligente Beschreibung unseres heutigen Themas gefunden. Zitat, Gesellschafterlösungen als strategische Option in der Krise. Würdest du dich mit dieser Beschreibung wohlfühlen?
Ja, absolut. Wie du gerade gesagt hast, eine strategische Option und ganz entscheidend ist das Wort Gesellschafter, wie das alles umgesetzt wird.
Ja, steht natürlich eine ganze Menge hinter diesem relativ generischen Formulierung dran und da wühlen wir uns jetzt gleich mal rein. Tobias, was genau verbirgt sich denn hinter diesem neuen Modell und unter welchen anderen Bezeichnungen ist es vielleicht dem einen oder anderen unserer Hörer dann schon bekannt?
Das Modell, das gibt es schon eine Weile. Allerdings ist das meistens unter der Wahrnehmung im Markt ein bisschen gesegelt, weil es immer nur für bestimmte Konstellationen gepasst hat. Jetzt in letzter Zeit ist das immer mehr in die Breite gegangen. Es ist bekannt im Markt auch unter dem Namen Gesellschafter, Restrukturier oder Restrukturierungsgesellschafter, teilweise Restrukturierungsdienstleister, wie du es gesagt hast, oder auch Shareholding as a Service. Das kennt man von Software as a Service. Bei Software as a Service mietet man eine Software, statt dass man sie kauft. Und hier bekommt man quasi einen Gesellschafter auf Zeit für den Zeitraum der Restrukturierung. Das sind so die Begriffe, unter denen das Modell im Markt bekannt ist und zunehmend bekannter wird. Dahinter versteckt sich eigentlich die Lösung eines Problems, meist in größeren Unternehmen oder Konzernen oder auch internationalen Strukturen, wo ein Unternehmen quasi Geschäftsteile, das können jetzt ganze Teilunternehmen, Töchter sein, das können auch nur Betriebsteile sein, die quasi das Gesamtunternehmen runterziehen in seiner Performance, indem sie in der Regel hohe Verluste schreiben. Jetzt hat so ein Unternehmen, das sehen wir derzeit immer häufiger am Markt, mehrere Optionen, wie es unprofitable Unternehmensteile loswerden kann. Ein Beispiel, das ist ganz offensichtlich, ist natürlich die Insolvenz. Ein anderes Beispiel ist der Verkauf an einen Investor, das kann ein Stratege sein oder ein Finanzinvestor. Diese Lösungen haben aber alle ihre eigenen Probleme, Vor- und Nachteile. Und dieses Modell jetzt bietet quasi als Erwerber von unprofitablen Unternehmensteilen den sogenannten Restrukturierungsdienstleister oder Restrukturierungsgesellschafter an, der diesen Teilbereich übernimmt, in der Regel versucht zu restrukturieren. Die Besonderheit hier ist, dass das macht er nicht als Berater, sondern eben aus der Gesellschafterposition heraus. Der nimmt quasi das Unternehmensteil, kauft ihn durch einen echten Kauf, was den positiven Effekt für den Veräußerer hat, dass das eine sofortige bilanzielle Wirkung hat, weil der Teil, der sonst nur Geld verbrennt und möglicherweise das Ergebnis der gesamten Gruppe auch runterzieht, das ist der Regelfall, eben sofort bilanziell deaktivieren und entkonsolidieren kann. Und das Modell, wie du eingangs sehr gut beschrieben hast, hat natürlich auch seine Tücken und Gefahren, aber es etabliert sich immer mehr als eine Option, die man auch gerade als Restrukturierungsberater natürlich seinem Kunden vorstellen will. Und es gibt Konstellationen, da passt sie besser und Konstellationen, da passt sie nicht so gut.
Wenn ich das richtig verstehe, bedeutet das also, dass wenn ich das mache, dann vermeide ich sozusagen die Reputationsrisiken, die aus dem bösen I-Wort entstehen können. Selbst wenn ich nur Teile des Konzerns in die Insolvenz schicke, kann es ja sein, dass das bei Kunden oder Medien oder sowas in einer Art rüberkommt, dass es den Rest des Konzerns negativ beeinträchtigt. Und natürlich, wenn ich an Gesellschafter verschicke, die eigene Interessen haben, dann kann es sein, dass die mit dem Asset Dinge machen, die mir nicht unbedingt in die Karten spielen, nicht abgesprochen sind. Und diese Dienstleisterlösung, Anführungszeichen, soll das eine wie das andere verhindern. Das ist korrekt, oder?
Ja, genau, das ist korrekt. Also du bist jetzt schon sehr konkret auf die Nachteile der anderen Lösungen eingegangen. Also die Insolvenz hat halt den großen Nachteil nicht nur nach außen, die Reputation, dass es häufig falsch wahrgenommen wird, was jetzt eigentlich in die Insolvenz geht, sondern natürlich auch Unruhe nach innen. Eine Insolvenz hat natürlich weitgehende Folgerungen für die Arbeitnehmer, für den Kundenstamm, für alle, die davon, auch wenn sie nur mittelbar betroffen sind. Man denke an Betriebsräte, man denke an andere starke Organisationen, die man in großen Konzernen häufig hat. Das bringt halt massiv Unruhe und hat hohe Reputationsrisiken. Deswegen wird das in der Regel versucht zu vermeiden, jedenfalls bei größeren Unternehmen, die halt auch auf ihre Reputation im Markt und in der Gesellschaft bedacht sind.
Tobias, ich habe es noch nicht ganz verstanden. Es gibt ja bestehende Anbieter, die solche Geschäftsmodelle und Services anbieten, also so in Distress-Situationen reingehen, Carve-out-Situationen reingehen und die da auch teilweise meiner Wahrnehmung nach, nicht alle, aber viele sehr gut aufgestellt sind, gerade wenn es so um Carve-outs geht und auch eine gute Reputation haben. Die Frage, die ich habe, ist, was ist denn der eigentliche Treiber dieses Geschäftsmodells? Also was ist die eigentliche Motivation, so etwas zu machen? Ich denke mir, jetzt ist es vielleicht die Situation, dass es Unternehmen geparkt wird in einer Treuhand oder in einer anderen Gesellschaftsform und dann wieder die Möglichkeit besteht, es wieder zurückzuführen in den Konzern. Was ist eigentlich der USP? Wodurch unterscheidet sich das Geschäftsmodell von den bestehenden Anbietern?
Das ist eine sehr gute Frage. Der USP, würde ich sagen, liegt in der Flexibilität des Modells, weil der Käufer muss nicht wie ein Finanzinvestor oder ein Stratege natürlich auf den Equity Value schauen, sondern er hat eine andere Vergütungsstruktur. Dadurch kann er sich mehr auch an den Bedürfnissen des Verkäufers in einer konkreten Situation orientieren. Ein normaler, klassischer PE, wenn er es kauft, auch für einen negativen Kaufpreis. Danach ist er Herr des Geschehens und lässt sich in der Regel nicht reinreden, wie er restrukturiert, an wen er es dann veräußert, wie er den Exit gestaltet. Er ist von Anfang an auf den Exit fokussiert. Während dieses Modell lässt es mehr zu, auf die individuelle Situation des verkaufenden Konzerns oder Unternehmens einzugehen. Hier ein Beispiel. Natürlich der klassische Fall, wo ein Unternehmen, das der Verkäufer nicht restrukturieren kann oder will, aber wo hohe Restrukturierungspotenziale da sind, unterscheidet sich der Verkauf an den PE, an den Dienstleister nicht so stark. Es sei denn, dass man auf das Exit-Szenario direkt eingehen kann. Manche Anbieter bieten beispielsweise an, dass sie nach der Restrukturierung zu einem vorher festgelegten Preis der Verkäufer die Möglichkeit hat, das Asset zurückzukaufen. Oder dass die Upside, die aus einem etwaigen Exit generiert wird, in irgendeiner Form eine Rückbeteiligung an den Verkäufer passiert, wie eine Art Earnout. Also da ist das Modell relativ ähnlich, da gebe ich dir recht. Es hat noch einen anderen Vorteil, es ist, glaube ich, deutlich diskreter, auch in der Ansprache, weil die Ansprache nicht zwingend über einen M&A-Berater oder M&A-Prozess funktionieren soll und daher nicht so in die Breite geht, sondern primär eigentlich über die Berater des Unternehmens, also die Financial und Legal Advisor, eingespielt wird. Der zweite Anwendungsbereich, wo es mit PEs dann eher schwierig wird, ist Situationen, wo halt schon versucht wurde zu restrukturieren und es ist nicht gelungen oder wo relativ wenig Restrukturierungsansätze da sind. Weil ein Dienstleister, Stichwort Parken, ist ein gutes Stichwort, kann natürlich ein Unternehmen auch übernehmen, wo jetzt nicht so viele Restrukturierungsansätze da sind oder weil der Verkäufer sagt, ich brauche aber eine Standortgarantie, Zusicherung, dass keine Kündigung passiert, dies und das. Das kann der Dienstleister einpreisen, der Equity wird abwinken und sagen, da sehe ich jetzt keine Chance mehr, noch ein Equity Value zu generieren. Und der Equity Value ist nicht zwingend erforderlich für einen Dienstleister, der anders vergütet wird. Wie grenzt sich das dann ab? Kurz letzte ergänzend, wahrscheinlich muss man noch abgrenzen zur Firmenbestattung. Also das Modell ist nicht eine primäre Firmenbestattung, sondern das Ziel ist es schon, das Unternehmen mindestens zu halten und weiter zu produzieren, weil einer der Hauptanwendungsbereiche auch der ist, dass der Verkäufer diesen Teilbereich noch in irgendeiner Form benötigt. Das ist auch noch so ein USP. Sei es zum Beispiel, dass es ehemalige Zulieferer oder ehemalige Arbeitsteile waren, die er eingegliedert hat und jetzt wieder ausgliedern will, sich aufs Kerngeschäft konzentrieren will, aber er braucht es noch für 1, 2 Jahre. Da hat er natürlich mit dem Dienstleister jemanden, der die Verträge erfüllt, das Risiko, dass die Preise nachverhandelt oder erhöht werden, relativ gering ist oder dass jetzt auf einmal der direkte strategische Konkurrent beliefert wird. Also da ist ein bisschen mehr Gestaltungsspielraum, aber es ist nicht wirklich Kontrolle, weil dann wären wir wieder bei der Treuhand und dann hat man wieder nicht den Endkonsolidierungseffekt. Das ist also so eine wenn man will, so eine Zwischenlösung zwischen einer klassischen Treuhand. Ich bin eigentlich wirtschaftlich noch Eigentümer, ich habe volle Kontrolle über die Treuhandabrede und der Verkauf an einen dritten Investor, wo ich halt meist so gut wie keine Kontrolle habe. Nach unserer Erfahrung wollen die Herr im Haus sein, wenn sie es erworben haben.
Darf ich hier mal einhaken, Tobias? Das ist ja ein schmaler Grat. Also der neue Gesellschafter versteht sich als Dienstleister, also macht im Prinzip auch, was der Altgesellschafter will oder was mit ihm abgesprochen ist. Aber der muss ja unabhängig sein, damit es wirklich als True Sale gewertet wird und das Asset dann auch aus der Bilanz rauskommen kann.
Ja, richtig. Deswegen gibt es auch nicht so etwas wie eine Treuhandabrede, weil dann wären wir wieder in der Treuhand. Man muss ja unterscheiden. Also rein rechtlich ist natürlich durch die Veräußerung der Gesellschaftsanteile, zum Beispiel in der GmbH, der Verkauf schon vollzogen. Aber die steuerliche und die bilanzielle Betrachtung ist natürlich eine andere. Da wird natürlich gefragt, wer ist denn wirtschaftlich der Eigentümer? Wer trägt denn das unternehmerische Risiko? Deswegen ist eine zu starke Rückkopplung vertraglich nicht möglich. Es ist zum guten Teil auch eine Vertrauensfrage. Ich würde aber sagen, dadurch, dass das natürlich ein Modell ist, das auch von Vertrauen im Markt und persönlicher Reputation lebt, jetzt bereits und in Zukunft genauso, ist das Risiko deutlich geringer, dass jetzt nicht doch irgendwie gegen die Interessen des Verkäufers geht. Manche bieten zum Beispiel auch ihren Verkäufern an, in den neuen SPV, das dann unter der neuen Flagge arbeitet, einen Sitz im Beirat einzunehmen. Also das ist nicht Kontrolle, aber es ist wenigstens ein Informationsgehalt, dass die sehen, okay, es läuft trotzdem noch alles weiter und es zerschießt jetzt nicht aus diesem Teilasset heraus den gesamten Restkonzern.
Ich habe eine Frage, und zwar geht es so um typische Anwendungsfälle. Ich habe das so verstanden, das könnte durchaus jetzt ein Zulieferer sein, der in der Powertrain, in der klassischen Antriebstechnologie tätig ist und wo man im Unternehmen sieht, ja, es ist für uns kein Zukunftspotenzial mehr, das wollen wir also rauskaufen und übergeben das jetzt eben an einen Dienstleister. Und das praktisch hat man dann so ein Last Man Standing Konzept, also bis zum letzten Teil wird eben zuverlässig und in der Qualität geliefert. Der Veräußerer gibt dann eine Mitgift, aber jetzt startet das Unternehmen und startet ihr damit. Jetzt ist die Frage, die Welt dreht sich ja weiter und zurzeit leider extrem schnell. Du hast ja gewisse Dinge eingepreist, du hast eine Glaskugel, aber du kannst nicht sehen, was sich in der Zukunft tatsächlich verändern wird. Wie sieht es dann aus mit eventuellen zusätzlichen Forderungen, die ihr habt, um das Geschäftsmodell am Laufen zu halten? Und dann die zweite Frage ist die Frage der Haftung. Also was passiert im operativen Alltag? Wer haftet am Ende des Tages, wenn es zu einem Haftungsfall kommt? Zum Beispiel Qualität. Wer ist dann in der Haftung?
Das sind sehr berechtigte Fragen. Also mal zur ersten. Absolut richtig. Also Automotive ist ein Bereich, wo diese Option immer häufiger diskutiert wird. Einfach durch die auch die zeitlichen Abhängigkeiten, dass man nicht einfach Teile einfach, wie du ja gerade beschrieben hast, sofort verkaufen kann da und noch mit dem Risiko, dann stellen sie ein, erhöhen die Preise, verhandeln nach und denken an diese. Da gibt es ja Beispiele aus der Praxis, wo das auch passiert ist. Also Automotive ist ein entscheidender Anwendungsbereich, in der Tat, aufgrund der konkreten Konstellation und wie du richtig sagst, der schnell drehenden Welt. Und natürlich ist es so, am Anfang im Rahmen der Transaktion überlegt man sich, also in der Regel braucht man drei Bestandteile. Erstens den Liquiditätsbedarf für, ich sag mal, mindestens 2 Jahre, in der Regel ist es 2 bis 3 Jahre, um eben nicht von Tag 1 in der Insolvenzantragspflicht auch zu sein, muss man eben den Durchfinanzierungsbedarf errechnen. Das ist die erste Herausforderung und das muss natürlich dann als Mitgift kommen. Üblicherweise Restrukturierungsbeiträge abschätzen im Vorfeld, wenn wirklich viel zu restrukturieren ist. Und dann kommt natürlich noch eine gewisse Fee dazu, die auch one-off vorneweg ist. Es passiert in der Tat nicht selten, dass diese Kalkulation am Ende nicht ganz aufgeht. Und dann vertraglich macht man in der Regel keinen Nachbesserungsanspruch, weder in die eine noch in die andere Richtung, sondern es gelten ganz normal die gesetzlichen Vorschriften. Also auch der neue Eigentümer muss sich natürlich an Insolvenzantragspflichten und die anderen gesetzlichen Haftungsregime halten. Üblicherweise gibt man dem Verkäufer in der Konstellation, wo er eben weiterhin auch auf diese Leistungen angewiesen ist, würde man an ihn herantreten und sagen, okay, pass auf, es hat aus den und den Gründen ist es nicht aufgegangen, wie wir das damals gemeinsam gerechnet haben. In der Regel ist es ja auch eine Planung des Konzerns, die validiert und plausibilisiert wird, die dem Ganzen zugrunde liegt. Also wenn sich der Verkäufer dazu schön rechnet, tut er sich keinen Gefallen. Weil wenn dem Dienstleister das Geld zu früh ausgeht oder irgendetwas passiert, was disruptiv wäre und Insolvenz zum Beispiel zur Folge hätte, dann wird nochmal an ihn herangetreten und gesagt, also pass auf, um hier weiter liefern zu können, um diesen Vertrag weiter aufrechterhalten zu können, brauchen wir noch X Euro. Gibst du uns diese X Euro irgendwie als Betriebsmittellinie oder wie auch immer als Vorschuss, Voranzahlung? Das ist jetzt ein Detail, aber gib sie uns oder wir müssen halt unseren gesetzlichen Pflichten genügen. Also es gibt keine Garantie für den Verkäufer, dass das dann reicht. Die hat er aber auch nicht, wenn er einen Dritten verkauft. Aber man gibt ihm in der Regel die Chance, und das ist auch ganz Usus, nochmal den Betrieb weiter zu finanzieren, wenn er das möchte. Und wenn nicht, ja, dann gelten halt die gesetzlichen Regelungen. Da muss halt der Geschäftsführer des Unternehmens und der neue Gesellschafter, den trifft ja die Antragspflicht nicht, aber der wird dann dafür sorgen, dass das natürlich den gesetzlichen Weg auch geht. Das geht auch so ein bisschen in eine zweite Frage der Haftung hinein. Bei einem True Sale, also bei einem echten Verkauf, das gesamte Haftungsregime geht auf den Erwerber über. Das heißt, er ist da erstmal primär in der Haftung. Das bedeutet, er muss natürlich auch alles machen, nicht nur das Insolvenzrecht, sondern auch alle anderen Vorschriften einhalten. Es gibt in Deutschland relativ beschränkt, aber einige Konstellationen, wo auch Haftungen des Gesellschafters möglich sind. Deswegen sind die meisten Anbieter, und da greife ich jetzt mal vor in den Markt, auch restrukturierungsnahe Berater, eben um diese Risiken im Blick zu haben, das ist ganz relevant. Operativ holt man sich dann meistens Spezialisten, also CROs oder auch ganze Teams, je nach Konstellation rein, auch in die Geschäftsführung, die dann das operative Business steuern. Trotzdem, man ist dann Unternehmer, also diese Dienstleister, das sind auch in der Regel alles erprobte Unternehmer. Da wird es auch nicht eine Indemnity oder irgendwas in der Richtung geben, das ist ein volles unternehmerisches Risiko.
Ich würde gerne mal nachhaken, Tobias, wie kommt denn dieser Restrukturierungsdienstleister denn auf seinen Schnitt, beziehungsweise wie wird der bezahlt? Der wird ja dann, so wie ich das verstehe, zum richtigen Unternehmer mit allen Chancen und Risiken. Heißt es, er kriegt dann kein Gehalt, ist dann Gesellschafter, wie wird der bezahlt?
Genau, also der Unternehmer ist erstmal nur Gesellschafter und Gehalt bekommt er keins in der Regel. Er bekommt auch nicht eine Vergütung wie jetzt in der klassischen Treuhand, weil er ist ein Dritter, der das Unternehmen erwirbt. Bezahlt wird er als Bestandteil in der Regel des negativen Kaufpreises. Das heißt zusätzlich zum Finanzierungsbedarf des Unternehmens, damit dieses weiter arbeiten und produzieren kann. Und zu einem etwaigen, jetzt schon ersichtlichen Restrukturierungsbedarf kommt noch eine Fee. Jetzt wirst du wahrscheinlich fragen, wie hoch ist die denn oder wie kann er denn davon leben? Ist das in der Regel eine One-Off-Fee?
Ich habe eine andere Frage. Wie stellt der Verkäufer denn sicher, dass der Anwalt zum Beispiel, der das macht, nicht mit der Fee einfach zum Segeln geht und das Asset vor die Hunde gehen lässt?
Vertraglich kann das schwierig sicherstellen. Es lässt sich natürlich in gewissermaßen so strukturieren. Das muss nicht als Kaufpreis, kann ja auch als Darlehen strukturiert sein mit einer Zweckbindung, zum Beispiel als Betriebsmittellinie oder für gewisse Kosten. Aber mit der Fee selber, die ist ja eigentlich für den Unternehmer, ne? Also wenn er damit segeln gehen will, soll er das machen. Das werden die meisten aber nicht tun. Die Höhe der Fee und ob es überhaupt eine One-Off-Fee gibt, hängt natürlich auch von der konkreten Situation des Unternehmens ab. Ich gebe dir ein Beispiel. Ein Unternehmen, wo schon relativ viel restrukturiert wurde und nichts hat gefruchtet, wo der Verkäufer Vorgaben macht, die eine Restrukturierung massiv erschweren, kein Standortgarantien und kein Arbeitsplatzabbau und das darfst du nicht, das darfst du nicht, das darfst du nicht, nur liefern. Da ist ja absehbar, dass das ein Spiel auf Zeit ist. Und dann wird man natürlich jetzt auch nicht damit rechnen dürfen, dass das Unternehmen am Ende noch irgendwas wert ist, wie auch immer der Zeitraum ist. Da wird die Fee in der Regel dann größer ausfallen als in einem Unternehmen, wo man als Restrukturierer draufblickt und sagt, okay, da sind tatsächlich Restrukturierungspotenziale. Da wird tatsächlich nochmal ein Equity Value generiert. Und der Verkäufer sagt, mach das 2 Jahre für mich, danach ist mir egal, was damit passiert. Verkauf, Insolvenz, kannst du es behalten für immer. Da kann man natürlich auch als Käufer sagen, okay, dann ist die Fee geringer oder ich lasse das komplett, weil ich traue mir zu, das Unternehmen so zu drehen, dass ich dann Equity Value habe und dann beim eigenen Exit nochmal was verdiene. Also die Bandbreite von einer reinen One-Off-Fee bis hin zum reinen Equity Value ist da relativ groß. In der Regel wird es eine Mischung sein. In Fällen, wo man selber als Restrukturierer wenig Ansätze sieht, wird man natürlich alleine die Fee so kalkulieren müssen, dass sie halt die Arbeit, das Risiko und das alles halt für den vorher festgelegten Zeitraum macht.
Das heißt, es ist also schon eine richtig unternehmerische Lösung. Der Dienstleister hat die Upside, kann potenziell für Generationen Eigentümer von einem Unternehmen werden, das er restrukturiert hat. Er kann es aber auch verlieren und die Fee verbrennt und dann war außer viel Arbeit nichts gewesen.
Im Extremfall ja. Deswegen werden die meisten ein Mischmodell wählen, wo sie wenigstens nicht alles umsonst gemacht haben. Wie gesagt, wenn der Verkäufer natürlich sagt, ich möchte das Rückkaufsrecht später zum Multiple X aufs EBITDA, dann ist natürlich auch die Upside hinten raus begrenzt. Das schlägt sich natürlich dann auch in der Fee-Diskussion nieder. Oder wir hatten eine Situation, da war das zu übernehmende Unternehmen sehr insolvenznah und da ging es um die Equity-Ebene drüber. Wenn natürlich ein Unternehmen schon in oder kurz vor der Insolvenz ist, dann ist nicht davon auszugehen, wenn man sich mal die Tabelle anguckt, dann kann man relativ schnell sehen, ob da überhaupt noch Equity Value generierbar ist. Und dann kann man halt sagen, okay, das bewerte ich mit 1 in meiner Kalkulation, deswegen muss das Geld natürlich als Fee fließen.
Meine Frage ist, wie erfolgt dann die Auswahl des neuen juristischen Eigentümerkreises? Und daran anknüpfend vielleicht, welche Rolle spielen denn Insolvenzverwalter in diesem Konstrukt, weil man sieht ja doch schon relativ deutlich, dass sich die Insolvenzen heute im Vergleich zu früher brutal in die Länge ziehen. Also was früher in einem Jahr oder maximal 1,5 Jahren vorbei war, geht heute 3 bis 4 Jahre. Also gerade in der Automobilzulieferei, das hat sich ja immens verlängert. Ist das auch eine mögliche Zielgruppe, diese Insolvenzverwalter und deren Assets?
Ja, erstmal, wie erfolgt die Auswahl? Also die meisten, die diese Modelle anbieten, oder relativ viele haben auch Verwaltungshintergrund. Das ist aber eigentlich ein vorinsolvenzliches Thema. Also in der Insolvenz heraus wird der Verwalter in der Regel sagen, ich kann ja selber das machen, ich bin ja selber Unternehmer. Der wird das nicht an den dritten Treuhänder übertragen. Das ist eigentlich eher zur Vermeidung der Insolvenz und das ist auch ein sehr gutes Beispiel. Die Länge der Insolvenzverfahren ist natürlich auch nochmal ein Argument, dieses Modell in Erwägung zu ziehen, weil wenn ich ein Konzern bin, mach das nicht und verkaufst auch nicht, sondern schickst in die Insolvenz, habe ich dasselbe Problem. Ich habe diese Insolvenz jahrelang an der Backe, muss sie bilanzieren, muss sie berücksichtigen, es bringt Unruhe rein, das sind verschiedene Themen. Das ist nicht mehr mein Problem, wenn es später in die Insolvenz geht. Wenn ich vorher diesen Zwischenschritt gehe, das kann ich nicht machen heute und der nächste, am übernächsten Tag meldet er an, das geht nicht. Da muss schon operativ auch ein Zeitraum dazwischen sein. Aber das bietet natürlich nochmal die Möglichkeit, das Ganze für die Remainco möglichst schonend in jeglicher Hinsicht zu gestalten. So, und die Verwalter, also ich habe tatsächlich eine Situation auch, da geht es auch darum, etwas aus der Insolvenz in eine derartige Struktur zu überführen. Das ist aber ein Single Asset. Also da geht es um eine große Immobilie. Und da ist eben die Diskussion eben auch vor dem Hintergrund, die Immobilie muss weiterentwickelt werden. Und ja, Insolvenzverwalter sind echte Profis, aber meistens haben die Verkaufen oder Liquidieren im Fokus und nicht so sehr die operative Weiterentwicklung, die Erarbeitung eines neuen Vermietungskonzepts. Und sie haben auch nicht die Zeit dafür. Also die können sich nicht 2, 3 Jahre Zeit nehmen, ein Konzept zu entwickeln, um dann den Wert zu steigern, um es dann zu verkaufen. In der Insolvenz von Tag 1 wird der M&A-Berater aufgegleist. Es ist meistens fortführen, um zu verkaufen oder zu liquidieren. Das heißt, der Insolvenzverwalter hat einen anderen Fokus. Und das ist auch etwas, was wir versuchen anders zu machen. Wir haben halt keinen Verwaltungshintergrund und gucken da mit einer anderen Brille drauf. Ob das jetzt besser oder schlechter ist, das lasse ich dahingestellt. Verwalter sind auch sehr gute Unternehmer. Aber wir wollen halt uns auch dadurch abgrenzen, dass wir sind gerade keine Verwalter und wir haben auch nicht Insolvenz im Fokus. Wenn sie passiert, passiert sie. Wir kennen unsere Pflichten. Aber das Ziel ist es schon, das Unternehmen fortzuführen und natürlich dann irgendwann auch zu verkaufen, wenn das geht.
Und jetzt kommen die von dir vorhin schon erwähnten CROs ins Spiel, weil wir sind uns alle einig, der Anwalt oder Verwalter ist wahrscheinlich nicht die richtige Person, um den operativen und strategischen Turnaround langfristig in die Wege zu leiten. Das heißt, in so einer Konstellation werden wahrscheinlich immer oder fast immer irgendwelche Form von externen Profis reingeholt werden, CROs wie Rüdiger. Rüdiger, könntest du dir vorstellen, in so einer Konstellation zu arbeiten? Klingt das nach einer attraktiven Konstellation oder ist das ein bisschen obskur aus deiner Sicht?
Also obskur ist es nicht. Ich würde mal sagen, es ist eine Herausforderung, weil du ja schon mit gewissen Einschränkungen belegt wirst, wenn ich das richtig verstanden habe, was die Fortführung des Betriebes angeht. Und so gesehen muss man sich halt unterhalten und diskutieren, welche unternehmerischen Freiheiten der CRO denn überhaupt noch hat in der Restrukturierung. Aber ich kann mir das als sehr interessantes Geschäftsmodell vorstellen, insbesondere ja auch mit einer Beteiligungsmöglichkeit. Denn wenn du jetzt mal einen CRO mit reinbringst, der sich auch beteiligt, das kann ja auch interessant sein.
Absolut. Da der neue Eigentümer ist ja der Eigentümer, also in welcher Form und wie er CROs reinnimmt oder beteiligt, das ist ja reine Verhandlungssache, da gibt es ja keine Beschränkungen. Ich will auch sagen, also was ich gesagt habe, eingangs deckt die ganze Bandbreite ab. Wir haben auch genug Fälle, die Mehrheit der Fälle, da hat der Veräußerer gesagt, mir ist egal, was du damit machst. Nimm's einfach.
Ich will es loshaben und lass mich in Ruhe.
Genau, der will es loshaben. Also für die Unternehmen ist der primäre Grund, warum sie es machen, der sofortige Entkonsolidierungseffekt und die bisschen Restkontrolle, die sie darüber ausüben können. Das beschränkt sich aber meistens darauf, dass das Ding quasi noch einen Zeitraum weiterhin arbeitet. Die wenigsten sagen jetzt, der Standort muss bleiben oder die Mitarbeiter dürfen nicht angepackt werden. Das sind Beispiele, das kann auch sein, aber je mehr Restriktionen, umso schwieriger wird der Case natürlich ganz klar, Rüdiger zu restrukturieren und umso mehr ist es dann eher wieder im Parken. Das heißt, die Bandbreite ist relativ groß und das meinte ich eingangs. Das Modell ist sehr flexibel, weil man kann sowohl fee-mäßig als auch strukturell auf die unterschiedlichen Bedürfnisse eingehen und dadurch halt auch eine größere Bandbreite abdecken als jetzt ein PE, der natürlich immer den Equity Value sucht und sehen muss. Vielleicht noch ein Wort zu den Beratern. Es ist in der Tat so und so machen wir es auch. Wir beschränken uns auf die Gesellschafterrolle. Also ich würde höchstens als Mitgeschäftsführer irgendwo reingehen, um die Haftungs- und anwaltlichen Themen abzudecken, aber ich würde nie alleine ein derartiges Unternehmen, weil ich operativ die Themen gar nicht beurteilen kann. Entweder ist ein guter Geschäftsführer da, das müsste man sich halt angucken, ob der weitermacht, oder man auf jeden Fall würde man sich einen Restrukturierer mit reinnehmen. Man hat natürlich auch massiven Beratungsbedarf im Rahmen der Transaktion. Allein die Kaufpreisfindung des negativen Kaufpreises ist natürlich eine große Herausforderung. Der Verkäufer will möglichst wenig geben. Das bringt ihm aber am Ende auch nichts, wenn dann nach einem halben Jahr der Käufer wieder vor der Matte steht. Gleichzeitig muss halt realistisch sein. Man kann dann teilweise mit S6 gearbeitet, teilweise wird das auf eigener Kalkulation gemacht, muss die Planung validieren. Das sind auch alles Themen, die ich als Jurist nicht mache. Ich habe zwar natürlich finanzwirtschaftliche Partner, aber da würde man auch Unterstützung sich nehmen. Bei der operativen Begleitung und natürlich beim Exit auch wieder. Also es ist der gesamte Lebenszyklus eines Unternehmens, der wieder abgebildet wird, dann halt auf kleinerer Teilunternehmensflamme. Aber das unterscheidet sich jetzt nicht von anderen Restrukturierungsfällen, bis auf das natürlich, dass es jetzt quasi auf einen Dienstleister am Anfang übertragen.
Wie sichert man denn in so einem Geschäftsmodell die Governance und so, wie entwickelt man das Vertrauen gegenüber den Stakeholdern?
Ja, also es gibt unterschiedliche Ansätze. Also grundsätzlich mal ist das Modell natürlich, lässt es zu, dass es sehr wenig disruptiv im Gesamtkonzern wahrgenommen wird, weil eigentlich wird nur der Gesellschafter hinten umgeschnitten. Also das Handelsregister ändert sich. Häufig ändert sich sonst operativ gar nicht so viel. In den Fällen ist es okay. Hinsichtlich des Verkäufers ist die Vertrauensbildung primär darin, die Leute, die es machen, Erfahrungen damit haben, die es machen und natürlich eingespielt werden von den Beratern des Verkäufers. Also ich habe noch nie einen Kunden direkt angeschrieben, auch wenn ich vermute, dass es ihm gut täte, das Modell mal zu hören, sondern das muss immer von jemandem kommen, den er schon vertraut. Auch die Auswahl des Beraters erfolgt nach dem Prinzip bekannt und bewährt. Das ist kein Thema, was man über Broschüren oder Massen-E-Mails adressieren kann. Dafür ist es zu vertrauensintensiv und zu delikat auch in der Abwicklung. Man müsste natürlich, und das ist auch Teil des Ganzen, an relevante Stakeholder, also ähnlich wie bei einer Insolvenz natürlich, und Arbeitnehmern reden, je nach Konstellation zum Beispiel sagen, okay, es ändert sich für euch nicht viel, wir machen weiter, wir produzieren weiter, wir haben das jetzt juristisch umgehängt, aber wir sind immer noch in Kontakt und da kann natürlich so eine Maßnahme wie jetzt, dass jemand vom Verkäufer in den Beirat oder ja auch Teil der Governance ist, vertrauensbildend sein, dass man sagt, okay, da ist noch eine Interlink, aber das ist jetzt nicht mehr Teil davon einfach.
Wir haben vorhin von Mitgift gesprochen, aus der ja auch praktisch, ja, ich nenne es jetzt mal das Gehalt des Restrukturierungsdienstleisters bezahlt wird, auch wenn es One-Off ist, aber letztlich davon lebt er und davon bleibt auch die Company am Leben. Bedeutet das, dass dieses Modell eigentlich begrenzt ist auf Assets, die einen negativen Wert haben, also die wirklich brennen? Oder kann man sich sowas auch vorstellen für ein okayes Unternehmen, das noch einen ordentlichen positiven Kaufpreis erwirtschaftet? Weil dann müsstest du ja selber ein paar Millionen mitbringen, wenn du so ein Ding dann als Dienstleister erwirbst.
Genau, das ist der Punkt.
Hast du die?
Nein, die habe ich nicht. Und ich würde sie auch nicht einbringen. Es ist ein Dienstleistungsansatz im Ausgangspunkt. Die Tätigkeit an sich wird dann unternehmerisch, aber grundsätzlich, das ist der Hauptanwendungsbereich. Unternehmensteile, die Geld verbrennen und ein Verkäufer, der zwar Liquidität bereitstellen kann, aber bilanziell nicht gut dasteht. Witzigerweise, auch Verkäufer sind motiviert, wenn sie zum Beispiel börsengelistet sind, durch Endkonsolidierungseffekt steigt gleich die Marge sofort, wenn sie natürlich da irgendwie 10 Millionen Cashburner sofort verkaufen können. Haben sie natürlich sofort mehr Gewinn, den sie ausweisen. Die Transaktion an sich ist cashmäßig nicht so toll, weil alles an Tag 1 abfließt mit dem Unternehmen. Das heißt, man braucht schon eine gewisse Liquidität, um diese Transaktion verkäuferseitig durchführen zu können. Aber langfristig ist das natürlich eine tolle Sache, weil wenn die Restrukturierung im Unternehmen läuft, dauert sie lange. Man muss voll bilanzieren und es kostet natürlich auch Geld. Das darf man auch nicht vergessen. Die Fee ist, sagen wir mal, da eher der geringere Anteil im Vergleich zu der Liquidität, die das Unternehmen laufen braucht und dem Working Capital Bedarf, der auch im Konzern finanziert werden müsste.
Ich möchte gerne nochmal über das Thema Exit sprechen. Da hast du schon ein paar Andeutungen gemacht, wie das strukturiert werden kann. Meine erste Frage wäre, kann denn ab dem Zeitpunkt, der sozusagen jenseits des abgesprochenen Horizonts liegt, der Restrukturierungsdienstleister komplett autonom entscheiden, ob er exitet? Und was sind denn so die üblichen Exit-Vereinbarungen, die da in diesem Rahmen gemacht werden? Du hast vorhin Rückkaufsrechte erwähnt und ähnliches. Ist es normal, dass der Altgesellschafter da noch seine Hand drauf hat? Oder ist es eher normal, dass nach 2, 3 Jahren der neue Gesellschafter eigentlich auch einen M&A-Prozess machen kann und das Ding verkaufen kann an wen auch immer?
Nach meiner Einschätzung ist das Letztere der normale Fall. Also man darf nicht vergessen, dass das Modell relativ neu ist, über das wir reden. Auch wenn es das teilweise schon gibt, gibt es da noch nicht so viele Exit-Szenarien. Es passiert gerade, dass es aufgegleist wird. Jetzt gibt es immer mehr derartiger Gesellschafter-Restrukturierungen, die laufen. Da gibt es einige, die auch im Markt bekannt sind, aber ein Exit daraus ist mir jetzt nicht bekannt. Normalerweise ist es so, was nicht mit dem Veräußerer limitierend vereinbart ist, da kann man machen, was man will. Also wenn er reinschreibt oder wenn man sich darauf einigt, 2,5 Jahre wird weiter produziert, danach ist es mir, oder dann steht sonst nichts mehr drin, dann ist das die Grenze. Wenn drin steht, ich möchte aber noch ein Vorkaufsrecht, sollte man sich am besten schon vorher einigen, wie das auszugestalten ist. Oder ein First Look, wenn ich einen dritten habe. Was vereinbart ist, ist vereinbart, daran hält man sich auch. Das ist schuldrechtlich vereinbart. Wenn man sich nicht dran hält, gibt es Schadensersatzpflicht. Man hält sich dran, weil das ist ein Geschäftsmodell. Man will ja auch weitere Fälle machen, nicht nur diesen einen. Aber was nicht limitierend geregelt ist, dann ist man komplett frei. Man ist echter Eigentümer. Und dann gibt es die üblichen Szenarien. Verkauf setzt halt meistens irgendwie ein positives Ergebnis voraus, sonst kauft das wieder keiner für Geld. Anderes Szenario, was wir jetzt auch gesehen haben, war ein Börsengang oder über ein SPAC, also über ein Vehikel, ein Börsengang. Das kann man auch versuchen. Das ist auch schon gemacht worden, also ein Exit-Szenario. Oder man kann es auch halten. Also man kann auch sagen, über den Zeitraum hinweg, okay, ich bin jetzt gerade Break-Even, jetzt würde ich nicht viel kriegen, aber ich sehe noch Ansätze, ich mache weiter. Kann man das auch 5, 6, 7 unendlich halten. Also man ist da relativ frei. Es sei denn, es wurde irgendetwas anderes im Vorfeld vereinbart. Wie gesagt, man muss immer aufpassen, und das würde ich auch jedem Verkäufer empfehlen, da nicht zu sehr reinzureden, sondern wirklich den eigenen Bedarf zu überprüfen. Was brauche ich eigentlich wirklich? Ist es mir wirklich so wichtig, da hinten raus nochmal 1 Million oder 2 zu kriegen? Weil man natürlich dann wieder in die Gefahr der Treuhand gerät und dann sagt, das ist eigentlich nur eine Umgehung der Treuhandregelung, der Entkonsolidierungsbilanzierungsregelung. Du bist ja eigentlich wirtschaftlich, entscheidest du ja alles. Und deswegen ist meine Erfahrung, da wird relativ wenig geregelt. Man bietet es den Leuten an, aber ein Verkäufer, wenn er gut beraten ist, macht nur das, was er wirklich braucht. Also wenn das ein Geschäftsteil ist, von dem er weiß, den braucht er in 3 Jahren. Warum soll er sich dann Rückkaufsrecht vorbedingen?
Ich muss sagen, es ist faszinierend, wie viel doch dran steckt an diesem Modell, was auf den ersten Blick relativ banal daherkommt oder man kennt es schon, aber wenn man es durchdenkt oder durchdiskutiert, wie wir es jetzt gerade haben, wie viele Facetten es hat und doch andere Wege einschlagen kann. Ich kann mir schon vorstellen, dass das hier gekommen ist, um zu bleiben. Deshalb die Frage an Rüdiger: Glaubst du, dass für euch als CEOs da in diesem Feld jetzt ein neues Geschäftsmodell, ein neuer Absatzmarkt in Anführungszeichen entstehen könnte, wo ihr euch auch regelmäßig engagiert?
Auf jeden Fall, klar. Was wir schon gesagt haben, die rechtliche und wirtschaftliche Substanz der Übertragung ist natürlich, muss genau angeschaut werden und in dem Zusammenhang auch die Möglichkeiten, die eben dann in der Restrukturierung noch da sind. Wenn da so zu viel im Vertrag drinsteht, also Ausschlüsse, dann wird es schwierig. Aber Tobias hat ja gesagt, dass die meisten Verkäufer ja doch eher bemüht sind, das Asset schnell loszuwerden, no matter what. So, dann glaube ich, ist es für CROs eine fantastische zusätzliche Möglichkeit, sich zu engagieren. Und die Unternehmen, für die das in Frage kommt, sind ja auch in der Regel dann hochinteressant. Wie ich es verstanden habe, geht es ja meistens um Carve-outs. Das sind ja dann doch schon größere Einheiten in der Regel. Und das kann für CROs sehr interessant sein, ja.
Vielleicht sogar von der Beteiligungsseite. Tobias hat ja sehr klar gemacht, dass er da weitgehend in vielen Bereichen hands-off sich sieht in der Rolle, also die Profis ranlässt in verschiedenen Bereichen. Das bedeutet ja wahrscheinlich auch, dass er auch wahrscheinlich weniger an dem Equity festhält oder offener ist für Beteiligungsmodelle, als es vielleicht ein Stratege oder ein PI-Investor ist, der sagt, ich will das Ding zu 100% behalten und gebe nichts ab, oder Tobias?
Ja, absolut. Also das tatsächlich alles denkbar. Im Gegenteil ist sogar die Situation so, dass das ganze Geld ja immer hart erkämpft ist mit dem Veräußerer und Cash eher knapp ist. Und es ist natürlich auch, jetzt sage ich mal, also ich möchte mich dann, und das tun wir auch, natürlich rein in die unternehmerische Perspektive zurückziehen als Gesellschafter und dann möglichst wenig ins Operative reinreden und dann natürlich die Leute incentivieren, wenn ein Geschäftsführer oder ein CEO, der neu reinkommt, an den Fall glaubt und das auch für einen Equity-Anteil machen wird, dann ist das natürlich umso mehr für mich Komfort zu sehen. Er hat Skin in the Game, ne? Also er darf nicht vergessen, der Dienstleister, egal wie gut er seine Fee verhandelt oder die Restrukturierungskosten verhandelt, wird nie so viel Geld übrig haben, dass er das rein cashmäßig attraktiv auch für den CEO bezahlen kann. Das wird ein Mischmodell und da ist natürlich Equity auch immer eine Option, klar.
Was ist dein Ausblick, Tobias, wenn wir mal hoffen, dass die Restrukturierungsinsolvenzmärkte in mittelfristiger Perspektive nicht mehr ganz so rege sind, wie sie jetzt gerade sind? Wird dieses Modell denn immer noch gebraucht werden? Werden wir das auch in 5 oder 10 Jahren noch im Standardwerkzeugkasten wiederfinden?
Also erstmal muss es in den Standardwerkzeugkasten, das ist noch relativ neu tatsächlich in der Breite, die wir jetzt wahrnehmen. Ich glaube, wie in jedem neuen Markt, es sind jetzt viele da, die es machen wollen, einige, die es schon machen, viele Angreifer. Der Markt wird sich erstmal konsolidieren. Also der Anbietermarkt wird sich konsolidieren, wenn der Nachfragemarkt wieder zurückgeht. Das ist mal der erste Punkt, da bin ich ziemlich. Aber ich glaube, es gibt einen grundsätzlichen Bedarf für dieses Modell. Und die Erfahrung hat gezeigt, auch in den letzten 10 Jahren, als das Geld so billig war, gab es immer Branchen, die in der Restrukturierung waren. Die auch in Boomzeiten, denke an die deutsche Modeindustrie oder so, die letzten 10 Jahre schlecht ging. Automotive ist jetzt auch schon relativ lange, jetzt haben wir neue Branchen. Es wird nie ganz aufhören mit Restrukturierungen und Insolvenzen. Und entsprechend wird es auch dieses Modell geben. Was wir häufig sehen, das hatte ich gar nicht erwähnt, sind internationale Konstellationen. Also ich hatte jetzt schon zwei Konstellationen, dass einmal aus England, einmal aus den USA Konzerne ganze deutsche Gruppen loswerden wollten. Und das waren große Gruppen. Das war die deutsche GmbH und darunter ein Riesenstrang mit Auslandsgesellschaften und allen möglichen. Einfach weil die in den USA, oder also das eine war in den USA, da gab es ein Chapter 11 und die wollten unten zumachen. Und das andere war in England, ein Fonds, der liquidieren musste. Und die konnten mit den deutschen Assets nicht anfangen. Da war Zeit immer das Element. Also man darf diese Zeitkomponente nicht unterschätzen. Das größte Problem bis jetzt in den Gesprächen, die ich hatte, ist zwischen Ansprache und Transaktion überhaupt eine DD zu machen. Also die Risiken wirklich abschätzen zu können als Käufer. Im engsten Zeitraum hatte ich 7 Tage zwischen erster Ansprache und Notartermin. Und da geht keine DD. Also da kann man gar mal ein SPA verhandeln. Und also es ist sehr schwierig teilweise. Da ist meistens hoher Druck auf dem Kessel, wie immer in der Restrukturierung, und wenig Visibilität. Deswegen der Bedarf wird bleiben, weil in 7 Tagen kauft kein PE irgendwas. Weil ich die Risiken nicht abschließend einschätzen konnte, habe ich es da nicht gemacht. Aber irgendjemand hat es gemacht. Und das muss man sich mal geben. In 7 Tagen ohne DD hat der ein Unternehmenskonzern mit, weiß ich nicht, Töchtern in Russland, China, sonst wo, Brasilien übernommen. Das ist natürlich sehr bold, mit den ganzen Risiken, die dann auch drinstecken. Aber was ich sagen will, Zeit ist kritisch und Berater sind ziemlich schnell in der Regel. Und das kann man auch relativ schnell umsetzen, wenn man es gut strukturiert.
Sehr interessant. Rüdiger, was gelernt?
Sehr viel gelernt, ja, war sehr interessant. Also ich nehme also mit, das Positive ist ja so eine diskrete Abspaltung und Imagewahrung für die Altgesellschafter. Und die Chancen für die Anbieter sind riesig. Ja, also du hast natürlich klar die Risiken, aber bleiben wir mal beim Positiven. Die Chancen sind ja doch immens und die Erfahrung zeigt ja auch, dass es in der Regel schon möglich ist, schnell einzuschätzen, ob ein Unternehmen zu drehen ist. Und wenn man mal zu einem positiven Ergebnis gekommen ist, dann passt es in der Regel auch, dann passiert es auch. Also so gesehen glaube ich, wenn da die richtigen Personen zusammenarbeiten, zusammenwirken, kann das ein hochinteressantes Geschäftsmodell werden, ja.
Ich glaube, wir haben niemanden gelangweilt, also wirklich ein faszinierendes Modell und wir sind hier da sicherlich auch tiefer eingedrungen als nur an die Oberfläche. In diesem Sinne sage ich danke, lieber Rüdiger, und vor allem danke, Tobias, für die Zeit hier bei unserem Podcast.
Ich danke euch, viel Spaß gemacht.
Danke euch beiden, interessantes Thema, kannte ich jetzt so noch nicht.
Wir bleiben auf jeden Fall am Ball für unsere Hörerinnen und Hörer. Für heute verabschieden wir uns aber, wir wünschen Ihnen eine sonnige und produktive Zeit. Wenn Sie auch mal bei Turnaround dabei sein möchten, kommen Sie gerne auf uns zu. Bis dahin sagen wir Adieu und bis bald. Rüdiger Tibbe, Tobias Moser und ich, Michael Hetzstück, Turnaround aus. Initiator Rüdiger Tibbe, Excellence Management Partners. Moderation und Host Michael Hetzstück, Aurora Stories. Und unser Titelsong ist Separate Ways von Journey.